Ich bin nun überhaupt kein Marx-Kenner, aber in den wenigen Texten, die mir mal untergekommen sind, sind mir aufgefallen so dualistische Sprachfiguren. Ich würde sie nach meinem laienhaften Verständnis so ein bisschen so, ja, andersrum. Die muten so ein bisschen als Stilmittel an, als was damals vielleicht üblich war, auch in dem intellektuellen Sprech der Zeit. Manchmal denke ich aber auch, dass sie so ein bisschen Denkschablonen gewesen sind. Und ich würde ich fragen, in Bezug auf Hegel, klar, also ist Hegel ja so ein Durchbruch gewesen im verständlichen Denken in der Zeit, was vielleicht auch so eine Voraussetzung gewesen ist, andere gesellschaftliche Prozesse zu verstehen. Und einerseits, andererseits aber, inwieweit hat das Marx noch belastet, dass er auf so dialektische Figuren immer wieder rekurriert und da vielleicht an diesem Schema sich so ein bisschen festbeißt und immer wieder versucht, daraus Dinge zu entwickeln. Das ist jetzt eine sehr vage Formulierung. Ich habe jetzt auch kein Beispiel im Kopf, das ich zitieren kann, aber vielleicht.
Ja, ich glaube, ich verstehe schon einigermaßen, was du da ansprichst. Und das ist auch in der Tat eine spannende Frage. Also ich würde es mal einteilen in die sprachliche Frage und die inhaltliche Frage. Wir müssen uns klar machen, dass Anfang des 18. Jahrhunderts überhaupt erst, nee, Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts sich überhaupt erst Deutsch als Wissenschaftssprache durchsetzt. Kant hat seine ersten Abhandlungen auf Latein veröffentlicht. Zu Marx' Zeiten war es an vielen Universitäten üblich, die Doktorarbeiten auf Lateinisch zu schreiben und die Disputation, also die Prüfung, auch auf Latein zu führen. Dass jetzt Wissenschaft in der Landessprache kommt, das war also in England und in Frankreich gab es das ein bisschen früher. Für Deutsch war das relativ neu. Also die ganzen Kant, Hegel, Fichte, die haben eine ganz starke Formung durch das Latein mitgekriegt. Die mussten sich auch erstmal ein verständliches Deutsch erkämpfen. Bei Marx, der steht da am Ende des Prozesses, da hat man gar keine so großen Probleme. Also das lies mal einen Originaltext von Kant, da ist die Sprache ein Problem. Marx war dann allerdings sehr literarisch beeinflusst. Die Sprache im Marxischen Werk, die ändert sich auch sehr stark. Also wenn man die frühen Texte hernimmt aus den frühen 40er Jahren, das ist eine andere Sprache als etwa das Kapital. Und diese Gegensatzformulierungen, das sind zum Teil sehr, sehr nette Sprachspiele. So ein berühmter Satz wie: Die Kritik der Waffen kann die Waffe der Kritik nicht ersetzen. Die materielle heilige Familie. Die Kritik der Waffen, die Waffe der Kritik kann die Kritik der Waffe nicht ersetzen. Die materielle Gewalt muss durch materielle Gewalt gestützt werden. Allein auch die Idee wird zur materiellen Gewalt, wenn sie die Massen ergreift. Also die Anfangsformulierung Kritik der Waffen und Waffe der Kritik, das ist so ein rhetorisches Stilmittel, was der Marx ganz häufig benutzt hat in dieser Zeit. Im Kapital taucht es überhaupt nicht mehr auf. Da ist der Marx aber nicht alleine. Also wir lesen heute seine Texte, wir lesen aber nicht Arnold Ruge und vielleicht noch ein paar, ja, Feuerbach, Wesen des Christentums, aber nicht seine Aufsätze. Dann würde man auch sehen, wenn man das machen würde, der Marx war schon so ein kleiner Stilkünstler, aber er war nicht der Einzige. Also diese Sprache der frühen 40er Jahre war nicht nur die marxische Sprache. Dann wird die ein bisschen weniger emphatisch, gewissermaßen wissenschaftlich, aber im Kapital mit einem wahnsinnigen Fußnotenapparat, der sich nicht bloß auf ökonomische Autoren bezieht, sondern wo die ganzen, also der ganze klassische Literaturkanon eine Rolle spielt. Also von Sophokles, Aeschylus, also den griechischen Dichtern, über Shakespeare, Goethe und jede Menge Bibelzitate. Zum Teil ausgewiesene, zum Teil indirekte. Also ich dachte früher immer, naja, das 19. Jahrhundert, da spielen Religion eine größere Rolle. Inzwischen würde ich sagen, nee, das findet man auch nicht so in dem Maß bei anderen Autoren. Das ist wirklich diese frühe Beschäftigung mit Religionsphilosophie, die sich da auswirkt. Das Tolle ist aber, wenn man das im Kapital nachvollzieht, diese ganzen Zitate, das ist nicht bloß so Ornamentik, die haben eine argumentative Funktion. Der Marx hat sich was dabei gedacht, wenn er Shakespeare zitiert und nicht einfach nur so seine Bildung unter Beweis gestellt. Also insofern sind es auch gewissermaßen sprachliche Kunstwerke, aber auf einem ganz anderen Level als diese frühen Schriften. Also die Sprache von Marx gibt ein paar ganz wenige Untersuchungen dazu, aber ich würde sagen, es ist eigentlich ein nicht sehr gut beackertes Feld. Nun hast du von Denkschablonen geredet. Ich denke, wir kommen ohne Denkschablonen nicht aus. Also sozusagen so bestimmte Orientierungen, wo man jetzt mal das ganze Material, was man da hat, irgendwie sortiert. Das brauchen wir. Das Problem ist, wir müssen auch erkennen, wann wir mit diesen Denkschablonen an eine Grenze kommen, wo die nicht mehr weitergehen, wo die vielleicht hinderlich werden und man muss die ein bisschen neu sortieren. Und das ist eben der Punkt, wo ich sage, da ist Marx wirklich eine faszinierende Person, dass er dazu in der Lage war und dass er eben vieles nicht veröffentlicht hat, dass der viele, dass eigentlich mehr Werke in der Schublade liegen blieben, als er veröffentlicht hat, liegt nicht etwa daran, dass er keinen Verleger hatte, das war manchmal das Problem, aber nicht immer, das liegt daran, dass er nicht zufrieden war, dass er dachte, nee, das ist zu schablonenmäßig. In den Grundrissen 1857, 58, also so der erste große Wurf auf dem Weg zum Kapital, da hat er jede Menge so Hegelscher Wendungen und dann kommt der Satz im Manuskript sozusagen als Merkposten für sich selber: Die idealistische Manier der Darstellung muss bei weiterer Ausarbeitung natürlich beseitigt werden. Also er reflektiert sowas mit, ne?